ist katholisch. Das gehört schon zu den Lebensführungen Gottes. Reden Sie ruhig ins Mikrofon. Und das, was Ihnen wichtig ist, doch ein wenig mitzugeben.
3 Minuten.
Das könnte auch 4,5 sein.
Ja, ich bin also jetzt 83 Jahre alt, habe ein langes Leben hinter mir, stamme aus Wien, hatte fromme Eltern, aber eben wie man damals fromm war, mein Vater hat nie mit mir ein Wort über die Religion gesprochen, hat mir immer nur meine Romane weggenommen und mir Erbauungsbücher hingelegt, so dass ich dann so mit 16, 17 Jahren mir meine Religion allein machen wollte. Ich hatte auf der Akademie in Wien Musik, ja, Gesang studiert, um Opernsängerin zu werden, was mein Vater nicht haben wollte. Aber ich konnte es doch durchsetzen und bin schon mit 20 Jahren ins Engagement gekommen. Zuerst Breslau, Stettin, Danzig, Freiburg im Breisgau und zum Schluss 9 Jahre hier in Stuttgart als erste Altistin mit dramatischen Rollen. Aber Gott hat etwas anderes mit mir vorgehabt. Ich hatte große Erfolge zum Teil, aber auch immer schon Katars, also Luftwege, Krankheiten, so dass mein Beruf schwer war. Ich musste immer sehr viel üben und mit Technik singen, konnte mich nie so oder fast nie so ganz verausgaben. Mit dem Kriegsende, ja, also mit dem Kriegsende ist auch meine Karriere zu Ende gegangen. Ich war damals in vorderster Reihe, habe in Paris bei der Weltausstellung gesungen. Ich sage es nur, damit Sie wissen, wie schnell und wie schrecklich dann der Absturz war. Und in diesen ganz schweren Jahren, wo damals auch meine Ehe kaputt ging, ich war mit einem Schauspieler verheiratet, in diesen schweren Jahren fing ich an, intensiv zu suchen. Eine Wald- und Wiesenkatholikin war ich vorher auch schon, die immer wieder in die Kirche ging. Aber eben dieses landläufige Christsein war in diesen großen Nöten zu wenig. Und damals stieß ich auf die moralische Aufrüstung durch ein Musical in unserem großen Haus in Stuttgart und bekam Kontakt mit den Menschen, lernte die stille Zeit zu machen und täglich in der Bibel zu lesen und mein Leben Jesus zu übergeben. Und von da an ging es langsam aufwärts. Ich hatte auch in diesen schweren Zeiten schwere Depressionen, jahrelang, die dann allmählich abklangen, aber 20 Jahre dauerte es noch, bis ich sie ganz los wurde. Und durch diese Veränderung, ich habe 2 erwachsene Kinder, musste sie allein großziehen, war Gesanglehrerin nach der Zeit am Theater. Und es wäre noch sehr viel. Jedenfalls ist jetzt mein Alter meine glücklichste Zeit, das kann ich wirklich sagen, die anhaltend glücklichste Zeit. Ich bin natürlich auch nicht immer glücklich. Ich muss Punkt.
Nein, jetzt mache ich es nicht. Da ist es doch. Jetzt sind wir am interessanten Punkt.
Meine beiden erwachsenen Kinder sind leider keine Christen und haben es zum Teil dadurch schwer. Und ich muss das mit ansehen und mein einziger Enkel ist nicht getauft und wird falsch erzogen und das ist mein großes Leid, das ich aber immer wieder abgeben kann und wunderbarerweise auch immer wieder froh werden darf und für andere Menschen da sein kann, denn das ist jetzt meine Hauptaufgabe. Ich bin in drei Kreisen, ja, leitend, in zwei leitend und im dritten in einem katholischen Kreis meiner Gemeinde, den ich angeregt habe, da geht es sehr schwierig. Und das eine Wichtige möchte ich noch sagen. Ich bin wirklich durch evangelische Christen erst ein Christ geworden. Und deswegen nenne ich mich immer eine evangelische Katholikin. Und bin unendlich dankbar und brenne es, so viel wie möglich Menschen weiterzugeben. Ich arbeite noch fest auf Tagungen mit. Ich bin jetzt im Maulbronner Kreis. Wir machen viele Tagungen. Ich bin gerade gestern erst von einer von Bibra-Tagung zurückgekommen. Von Bibra ist Ihnen wahrscheinlich ein Begriff. Aber Ihnen, gell? Ja. Ja. Also, ich bin dankbar, dass ich das sagen durfte und kann nur sagen, dass wir alle ganz glücklich sein müssen, dass wir zu dieser kleinen Schar gehören dürfen und fürs Reich Gottes arbeiten dürfen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich danke Ihnen sehr. Immer wieder schön, wenn man sich im Gottesdienst auch sieht oder irgendwo sonst. Und vor allem, Frau Hochreiter, Sie haben immer auch so eine große Betreuung auch mit. Anderen Betreuung von Menschen, die besonders Not haben. Und das ist so schön, dass sie eine Kraft haben zum Tragen. Junge Menschen, die sehr seelisch krank sind. Und das ist doch wunderbar. Und diese Freude, ich wünschte mir, dass unsere 20-Jährigen so Lebensfreude hätten wie Sie. Das ist doch richtig. Deshalb ist Alter ist keine traurige Zeit. Das müssen wir in unsere Seniorenkreise hineintragen. Jetzt wollen wir beten. Lieber Herr, du bist das Leben und du willst es uns auch jeden Tag schenken. Doch Glaube an dich und die Gemeinschaft mit dir ist doch keine traurige Sache, sondern erquickend und erfrischend und erhebt uns immer wieder aus all den Traurigkeiten des Lebens. Gib uns auch heute Abend wieder durch dein Wort diese Ermutigungen, diese Stärkungen und korrigiere uns, wo wir falsch sind. Möchten dich auch bitten für all die Dienste, die geschehen in deinem Namen, in aller Stille, für die Kontakte, für die Betreuungen, die auch viele von uns wahrnehmen. Gib doch, dass wir die Lichtstrahlen, die du uns schenkst, weitergeben können, dass viele Menschen sie empfangen und erquickt werden. Amen. Jakobus 2. Jakobus 2. Jakobus ganz am Ende vor der Offenbarung. Es gibt zwei gute Auslegungen zum Jakobusbrief. Die eine hat Fritz Grünzweig geschrieben in der Wuppertaler Studienbibel und die andere ist von Gerhard Meyer in der Hänsler-Kommentarreihe. Ganz praktisch auch für einen Hauskreis. Es ist ja so, wenn man es jetzt gerade gehört hat, möchte man es nicht nochmal behandeln, aber es kann ja sein, in zwei Jahren sagen Sie, ich würde mal gern einen Brief lesen, der Jakobusbrief eignet sich auch für einen Hauskreis. Und gerade dann ist etwa die Auslegung von Fritz Grünzweig und von Gerhard Meyer für jeden von Ihnen verständlich. Und das ist eine große Hilfe mit vielen konkreten Anleitungen. Braucht noch jemand eine Bibel? Da hat es hier und im Schrank unten, da können Sie auch immer selber bedienen, wenn Sie es mal vergessen haben. Überschrieben bei mir kein Ansehen der Person in der Gemeinde. Liebe Brüder, also wie gesagt, in der Bibel ist das nicht nur an Männer gerichtet, sondern es geht hier mit diesem Wort, Brüder, ist gemeint, dass alle eingeschlossen sind. Früher hat man zum Beispiel gesagt Bürger. Heute muss man sagen Bürgerinnen und Bürger. Früher hat man gesagt Bürger und da waren alle eingeschlossen. Man sagt auch heute Menschen. Bis in ein paar Jahre wird man Menschinnen und Menschen sagen. Ganz bestimmt. Und so wird es einfach. So war früher Brüder ein Wort, wo man also nichts Besonderes dabei gedacht hat, als an herzliche Liebe. Aber heute denken manche da schon an Hass, wenn sie das Wort in den Mund nehmen. Liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist und spräche zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz und spräche zu dem Armen, stell du dich dorthin oder setze dich unten zu meinen Füßen, ist recht, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken. Hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Ich habe immer eine kleine Schwierigkeit, wenn ich über diese Abschnitte reden muss, weil das ja bei uns so ein Problem ist, dass bei uns in den Kirchen niemand vorne hinsitzt. Und dann sagt man, ach, ich bin so bescheiden. Die ersten fünf, die in die Kirche kommen, ist ein bisschen übertrieben, aber die sitzen immer in der Kirche in der letzten Reihe. Und das ist dann so schwierig für die, die mal durch irgendwelche Umstände zu spät sind, da muss man immer vorne durchlaufen. Also die Schüchternheit ist ja hier nicht gemeint. Es ist keine Ehre, bei uns vorne hinzusetzen, sondern ein Demut. Vielen Dank auch für alle, die jetzt vorne sitzen. Damit machen sie den anderen den Platz frei. Nicht, dass sie das immer wieder auf den Kirchenplatz verstehen. Wir kennen das aber in anderen Sachen. Es gibt ja anderswo im Leben auch unser Interesse, dass wir sagen, ich möchte möglichst einen guten Platz ergattern, wenn wir einen Ausflug machen beim Bus. Da ist schon wieder ganz anders, welche Plätze da plötzlich begehrt sind. Und da gibt's auch ein Gerangel drum. Ich möchte auch vorne sitzen, ich vertrage so schlecht, da müssen plötzlich alle spucken, weil sie vorne sitzen wollen. Also, ist ja interessant, wem gibt man den Vorzug, wenn es um was Gutes geht? Ich möchte deshalb sagen, wir sollten es nicht so oberflächlich sehen von dieser Sache, wie wir einander da behandeln an dem Sitzen, sondern was ist das überhaupt mit unserer Gemeinschaft? Ich würde gerne ein paar Worte einmal sagen, wie gibt's Gemeinschaft unter Christen? Wenn wir gerade so ein interessantes Lebenszeugnis hören, da müssen wir es jetzt fortsetzen und jetzt müssen Sie alle erzählen und Frau Hochreiter auch, wie hat man Gemeinschaft mit anderen Christen gewonnen? Und das ist interessant, wir meinen immer, das seien die äußeren Umstände gewesen, wir sind mit jemand gewandert oder wir saßen zusammen und lernten uns kennen bei einer Freizeit. Die äußeren Umstände sind oft gar nicht wichtig. Wir sind eins geworden, indem man ein wenig von seinem Innersten preisgegeben hat. Die Gemeinschaft der Christen geschieht nur, wenn sie überhaupt geschieht und Bestand hat, indem wir an Jesus Christus Anteil haben und einander davon erzählen. Ich könnte noch einmal das anders ausdrücken. Ich werde mit einem Menschen erst nahe sein, wenn wir miteinander beten können. Oder wenn wir miteinander uns austauschen über den Glauben, über das, was uns Jesus Christus bedeutet. Und Sie merken erst nachher, dass uns etwas verbindet. Vielleicht sind wir wieder ein halbes Jahr getrennt voneinander. Und doch, wenn wir uns sehen oder einen Brief schreiben, wir sind ganz nah beieinander. Alle Stellen in der Bibel, die von der Gemeinschaft handeln, etwa beim Apostel Paulus, der gebraucht immer das griechische Wort koinonia, Gemeinschaft, aber er meint nicht, dass etwa das Äußere des Zusammensitzens, des Zusammenhockens, wie die Schwaben sagen, das Entscheidende der Koinonia wäre der Gemeinschaft, sondern dass wir an Jesus Christus Anteil haben, das meint dieses Koinonia. Wir haben alle ein Stück von Christus. Und Sie kennen das Bild des Apostel Paulus, wenn er sagt, wir sind an den Leib angeschlossen. Das heißt, wir sind alle mit Christus verbunden und geben einander Handreichung, so wie im Körper die Hand mithilft, dass der Mund essen kann. Und so helfen wir einander zurecht, damit die Sache Jesu läuft. Die Gemeinschaft ruht in diesem. Heute in unserer Zeit ist die Gemeinschaft ja zerbrochen. Wir haben kaum mehr Gemeinschaft. Wenn Sie das vergleichen, wie das früher war, wenn die alten Besseraber erzählen, wenn man am Sonntagabend unter der Linde saß oder vielleicht in einem Dorf, wo Sie aufgewachsen sind. Wir haben hier noch um den Bobser ein Stück dörfliche Atmosphäre bewahrt. Das merkt man immer wieder, dass da noch so Verbindungen gibt, auch aus der Zeit, wo man im Bunker miteinander saß. Das ist schön. Aber das ist ja in der Stadt heute oder in der modernen Welt zerbrochen. In unseren Hochhäusern drüben weiß man kaum mehr, wer auf dem Stock wohnt. Und selbst ich als Pfarrer weiß in den Nachbarhäusern nicht mehr, wer da wohnt. So genau. Bei den Evangelischen vielleicht ab und zu, bis man die Meldung dann bekommt. Aber die Katholiken kennt man nicht und oft wird da jemand beerdigt. Und ich wusste nicht, dass da jemand krank lag. Das ist unser Gemeinschaftsgefühl. Und wenn das so zerbricht und die Menschen völlig vereinsamt sind, dann ist interessant, dann wacht bei den Menschen eine Sehnsucht nach einer perfekten Gemeinschaft auf. Dann erträumt man sich eine ideale Gemeinschaft. Das sehen Sie zum Beispiel daran, dass alle Leute, die heute heiraten, einen Wahnsinns-Ehe sich vorstellen. Das muss also ein Riesending sein. Wenn ich mal heirate, das ist so, dass Erde und Himmel erbebt. Dass man sagt, liebe Leute, das ist, das Ledigsein hat seine Sachen, das Verheiratetsein hat seine Sachen, aber man wählt den Weg, wo Gott einen hinstellt und man tut das und man lebt mit allen Fehlern, mit allen Mängeln und da gibt es das so und man lebt von der Vergebung. Ist mir interessant, dass alle so meinen, da, das wird engelsgleich werden. Sprechen Sie mal mit jungen Leuten, selbst da, wo sie die Ehe nicht achten. Oder wenn ich heute mit Brautpaaren zu tun habe, ich habe immer das Problem, dass ich auch heute manche Trauung verweigere, besonders bei Paaren, die schon lange zusammenleben. Sagen, was wollt ihr denn jetzt? Warum wollt ihr euch denn trauen lassen? Ja, damit es richtig schön wird. So, stellt ihr euch vor. Dass ich so feierliche Worte mache, dann meint ihr, jetzt macht's einen Schnackler und dann wird alles perfekt, oder wie? Versteht ihr, die meinen, da kommt irgendwie eine magische Sache, durch irgendeine Handlung wird jetzt alles ideal. Alles super. Und dann ist es so eine Gemeinschaft. Na, Gemeinschaft ist immer schwierig. Gucken Sie in die Bibel rein. Da waren alle Ehen auch problematisch. Auch früher in der vorigen Generation waren sie doch auch. Also das Merkwürdige ist, dass wir durch den Verlust der natürlichen Gemeinschaft, die man früher hatte, Familie und so weiter, wir heute gerne in der Gefahr stehen, eine ganz ideale Supergemeinschaft zu erträumen. Das wird auch in unserem Volk, und in unserem Volk so werden. Bin ja mal gespannt, wie das mit der Wiedervereinigungssehnsucht weitergeht in unserem Volk. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass in unserem Volk noch einmal die Sehnsucht aufbricht nach einer großen Welteinheit der Völkerfamilie. Und wenn jetzt die kommunistischen Weltreiche zerfallen, wie es den Anschein hat, weil die kommunistische Ideologie sie nicht mehr binden kann, könnte gut sein, dass eine neue ideologische Klammer des New Age noch einmal die ganzen Weltvölker in einem Riesenrausch vereint. Brüder, wir sind alle eins, wir sind alle gleich, wir gehören alle zusammen und wir nutzen die Welt ökologisch und soziologisch und pazifistisch und schön. Aber es ist keine Gemeinschaft, die wir Christen meinen. Denn bei uns ist so, dass wir sehr verschieden sein können. Und ich bitte Sie noch einmal, in der christlichen Gemeinde darf man die Verschiedenartigkeiten behalten. Wir haben verschiedene Ansichten in politischen Meinungen, vielleicht sogar auch in Stil- und Kunstfragen. Ich möchte Sie auch immer wieder warnen, dass wir Gemeinschaft machen über seelische Dinge. Da kann man so machen, etwa in einer Versammlung, und das ist so schön, und lasst uns, ach, am Ende der Freizeit, schön. Ich bin froh, dass wir auch wieder abbrechen und sagen, so, jetzt gehen wir wieder zurück. Denn das Eigentliche ist nicht das Seelische. Das ist schön manchmal. wenn wir miteinander singen auf der Freizeit und so weiter. Aber das Eigentliche ist, dass wir Christus mit uns haben und das verbindet uns. Und dass wir gemeinsam von Jesus leben, das Wort haben, das uns verbindet. Und wenn wir uns treffen unter dem Wort, sind wir wieder miteinander. Übrigens, das ist auch die größte Klammer zwischen Eltern und Kindern und zwischen Ehegatten und zwischen Verwandten. Die Gemeinschaft, die Christus stiftet, das ist schon eine Vorwegnahme der himmlischen Gemeinschaft, die wir haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns dies einmal klar machen. Was ist die Gemeinschaft? Man kann sich an Christen ärgern. Sie haben sich auch an Christen geärgert, die tragen ihre Macken und sind auch fehlsame Leute. Aber das Schöne ist, was mich so erbaut, wenn ich sie treffe, dass wir miteinander des Weges gehen und erleben, was Christus uns schenkt und er uns die Augen öffnet zum Glauben. Diese Gemeinschaft verbindet uns, und zwar über alle Rassengrenzen hinweg, über alle Verschiedenheiten unseres Wesens. Da ist weder Mann noch Frau, weder jung noch alt. Wir sind eins in Christus. Und jetzt verwechseln Sie das nicht mit dem menschlichen Einheitstraum. Wir müssen heute aufpassen, dass wir nicht auch die kirchliche Einheit machen wollen. Ich verstehe, dass die Sehnsucht ganz groß ist bei vielen Menschen, besonders die wenig Bezug zum christlichen Glauben haben. Schließt doch die ganzen Kirchen zusammen. Bloß innerhalb einer Kirchenorganisation gibt es ja schon so viele Gruppierungen und Spannungen und Spaltungen. Es kann ja schon in einer Gemeinde schreckliche Spaltungen geben. Darum ist die organisatorische Vereinigung gar nie von uns so mit großen Hoffnungen begleitet. Mir wird unheimlicher, je größer die Organisation wird. Sondern wichtig ist, dass wir in Jesus eins sind. Also wenn Jesus im hohepriesterlichen Gebet gesprochen hat, Vater, dass sie alle eins sind, dann hat doch Jesus nicht an Organisationen und Mitgliedsbücher gedacht. Sondern dass wir eins sind, wie ich in dir und du in mir, dass wir so in Christus sind, wie Jesus im Vater lebt. Und wenn wir so nahe bei Jesus sind, sind wir auch nahe beieinander. Dann können wir Widersprüche ertragen oder so. Frau Hochreit, durch viele Jahre war das nie eine Frage, welches Gesangbuch Sie haben. Oder bei vielen, wir haben eine ganze Reihe Katholiken in unserer Gemeinde. Und ich habe immer wieder gesagt, es ist gar nicht wichtig, die Konfession zu ändern. Ich habe neulich zwei getraut und da habe ich gemerkt, das geht kirchenrechtlich gar nicht, weil das zwei Katholiken waren. Aber die sind seit Jahren in unserer Gemeinde. Das geht von unseren ganzen Statuten nicht. Aber ich habe einfach gesagt, die sagen auch, wir wollen unsere Eltern nicht betrüben. Aber sie sind bei Jesus und sie leben aus seinem Wort. Und das ist doch das Wichtige, was uns verbindet und die Gemeinschaft, die uns eigen ist. Mir waren diese Vorbemerkungen jetzt so wichtig, damit wir das sehen können, wenn Jakobus über die Bedrohung der Gemeinschaft redet. Die Gemeinschaft wird immer wieder bedroht, diese christliche Gemeinschaft. Schwäbisch würde ich sagen, sie wird bedroht, wo man miteinander verbachen wird, wo man sich so ganz eng zusammenschmiegen will. Das ist immer nicht gut, weil das ja nachher auch wieder einen Lösungsprozess bewirken muss. Das sind dann eben wieder diese seelischen Dinge und diese nahe Sache. Das ist nie gut, sondern hier geht es in der Gemeinde darum, dass plötzlich wieder soziale Unterschiede eine tiefe Kluft schaffen. Und diese sozialen Unterschiede, die plötzlich hier vorkommen, sind die Fragen von Arm und Reich. Für unsere Zeit ist das heute nicht mehr so. Wir leben in einer bürgerlichen Zeit. Aber wenn man sich einmal zurückerinnert in der Zeit von dem Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, in dieser Zeit, da war das ja so eine Trennung zwischen der Adelsschicht und dem Bürgertum. Und wenn dann einer das fertiggebracht hat, dass er in seinen Versammlungen, wie es Zinzendorf eigen war, eine solche liebenswerte Gemeinschaft gemacht hat, und dann hat er noch lauter Asylanten aus Böhmen aufgenommen auf seinem Herrschaftsgut, so dass dem sächsischen Königes zu viel wurde und er 20 Jahre seines eigenen Herrschaftssitzes verbannt wurde und seine Heimat nicht mehr betreten durfte. Weil Zinzendorf das so wichtig, weil wir wollen eine Brüdergemeinde machen. Eine Jesusgemeinde. Und gehen Sie einmal in die Säle der Herrnhuter. In die Säle mit E geschrieben, den Saal, der weiß gehalten ist, wo er einfach Sorge hatte, dass schon doch der Pfarrer hervorgehoben werden könnte. Nicht nur, dass alles in Weiß gehalten ist, in der Farbe der Freude, auch die Särge waren ja immer weiß, er hatte Schwarz nicht geduldet, sondern der Generaloberste, wie er es genannt hatte, das ist doch der Herr Jesus selber. Und dann waren dort die Brüder gesessen, die Ältesten in der Brüdergemeinde Korntal, die ja keine Herrnhutergründung ist, aber doch manches von der Brüdergemeinde Zinzendorf übernommen hat, sitzen ja auch die Ältesten oben rechts und links vom Prediger, der in der Mitte steht. Also das sind alles diese Versuche, diese Gemeinschaft nun darzustellen als eine Brüdergemeinde. Bei Zinzendorf können Sie es interessant nachlesen, wie er jede Rassenschranke überwunden hat auf den westindischen Inseln. Seine ersten Missionare haben Negerinnen geheiratet. Selbstverständlich, einfach aus Liebe. Das gab kein Problem. Und wie sie ins Gefängnis kam, weil die Dänen das nicht geduldet haben, ist Zinzendorf raus und hat sie aus dem Gefängnis geholt. Wie er ankam, und die Siedler standen da, denn er hat die Vollmachten des dänischen Königs mitgebracht. Und die erste, wo er begrüßt hat, war die Mulattin und gab ihr einen französischen Handkuss. 1730, der Zinzendorf, nicht? Der war damals als Reichsgraf, der war doch der Stiefsohn des österreichischen Generalfeldmarschalls. Dein Vater war Minister gewesen in der Regierung. Er war Reichsgraf, hatte jederzeit Vortritt beim Kaiser Deutschen Reiches. Das war der höchste Adel, den es gab. Und er gibt einer Negerin auf den westindischen Inseln, einer Sklaventochter, einen französischen Handkuss. Und lässt seine Brüder auf der Seite stehen, weil er vor der Dame die Ehrfurcht erweist. Das war immer etwas von der Brüderlichkeit, die durchbrach, wo man etwas vom Wunder der Jesusgemeinde versteht. Warum war denn damals jetzt in dieser Jakobusgemeinde das gekommen, dass den Reichen plötzlich Referenz erwiesen wurde? Nun, das kann ja überhaupt leicht passieren. Das kann sein, dass man heute dem Mächtigen Ehre erweist. Ich erinnere mich noch, bei einer Hofacker-Konferenz auf dem Killesberg, da hat man ein paar Plätze vorne freigehalten, falls der Herr Landesbischof kommt und so weiter. Und dann kam so ein Bauer und hat gesagt, das soll's hier nicht geben, Ehre, Gäste. Wir wohnen alle im gleichen Flecke. Also das ist so schön, die Jesusgemeinde, obwohl ich immer meine, man darf auch Ämter ehren in der Verantwortung, die dargereicht wird. Wir sollten uns hüten, dass nicht wir den falschen Blick haben. Oh, der ist da. Und vor allem den verachten, der nichts hat. In unsauberer Kleidung. Ich habe Ihnen sicher auch schon öfter das erzählt, bei der Heilsarmee, beim William Busby, er als junger, feuriger Straßenarbeiter, ich glaube, da war er noch in seiner Kaufmannslehre, durch die Straßen streifte und die Besoffenen abschleppte und sie in die Kirche mitnahm. Die stanken natürlich wie die Pest. Nicht? Die lagen da im Kandel und hatten gesoffen und so und bringt die in die Kirche mit. Und dann hat die Gemeinde gesagt, die Methodistenkirche damals, könnt ihr euch nicht hinten hinsitzen. Da kann man nicht mehr zuhören. Das ist so penetranter Geruch. Und das war dem William Booth so schwer, dass eine Gemeinde abgerückt ist. Und wir müssen wirklich aufpassen, ob das nicht bei uns auch stattfindet. Ich meine immer wieder, heute überschlägt sich unsere Zeit auch, dass gewissen Randgruppen der Gesellschaft fast übertrieben nachgegangen wird. Da gibt es eine fast immense Betreuung. Aber es sollte einfach so sein, dass wir den Unterschied nicht achten. Ich weiß, dass viele Ältere denken, ach, ich bin alt. Nein, sie sind nicht irgendwo geschieden. Unsere jungen Leute freuen sich, wenn sie auf sie zugehen. Da sagen unsere jungen Leute immer wieder, dass ihnen gerade das fehlt. Christen der älteren Generation, weil sie es oft in ihrer eigenen Familie nicht haben und sie aus ungläubigen Familien kommen. Also was ganz Wunderbares, wenn wir das so benutzen und einander so begegnen. Ich habe das ein paar auch erzählt, wie wir am Sonntag, ich war dann noch aus der Kirche gegangen, da war ein Tscheche in der Kirche. Es müsste irgendjemand von Ihnen ihm auch begegnet sein. Er sprach sehr schlecht Deutsch. Wir nahmen ihn dann zum Essen mit, also so einen schönen Sonntag, ein so feiner Kerl war 3 Sonntage bei uns in der Kirche. Der hat hier illegal gearbeitet, ein Versicherungsangestellter, um sich ein paar Mark zu verdienen und hat in der Eugenstraße in seinem Auto geschlafen. Nichts, der wollte auch nichts annehmen, der wollte nicht mitgehen zum Essen, ein so bescheidener Mann. Und dann hat er die Fotos rausgezogen einer tschechischen Kirche, wo ich schon gepredigt hatte. Ich kannte seinen Pfarrer Karel Matejka. Und es war eine herzliche, geistliche Gemeinschaft. Es ist manchmal so schwierig, dass wir auch die finden, die oft neben uns sitzen und die vielleicht einfach so scheu sind. Und wir bringen uns um einen großen Segen. Verstehen Sie, das meine ich. Es geht in der Gemeinde jetzt gar nicht darum, Leute reinzunehmen, die vielleicht gar nicht in die Gemeinde rein wollen, sondern in der Gemeinde einfach jeden zu akzeptieren. In seiner Art, da kommen immer nach dem zweiten Gottesdienst drei Mädchen aus Zuffenhausen noch vom Kindergottesdienst rüber, auf die freue ich mich immer, sagen, die wollen mir noch die Hand geben. Das ist so was Herrliches. Die gehören mit zur Gemeinde, mit ihrer großen Liebe, denn ist der Gottesdienst so wichtig. Und so gehört in einer Gemeinde alles dazu, und so wie wir uns freuen, wenn wir uns hier wieder treffen,